Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das ist der Seis mit dem Büchzeichen, eine Sendung von Christian Schmidt, am Mikrofon Michael Brunner. Schlag auf Schlag geht's ja momentan in der Literaturwelt. Gestern ist die Romanin Hertha Müller mit Literaturnobelpreisträgerin geworden. Und heute schauen wir vorwärts auf die Frankfurter Büchmesse, die fährt am nächsten Mittwoch an. Spannend daran, das Gastland von der Frankfurter Büchmesse ist in diesem Jahr China. Und das geht natürlich nicht ohne Spannungen ab, weil, logisch, sind ganz unterschiedliche Auffassungen von künstlerischer Freiheit von Gastgeber und Gastland China. Wir wollen in der Sendung die Literatur ins Zentrum stellen und nicht die Kulturpolitik, ganz wichtig. Und der Christian Schmidt, der sagt jetzt gerade, was in der halben Stunde denn alles läuft und stellt als allererstes, glaube ich, den Gast vor.
Mein Gast heißt Wei Grüber Wang. Eigentlich müsste ich nach chinesischen Gepflogenheiten Wang Wei sagen. Sie ist Chinesin, lebt in Zürich und spricht Deutsch. Wei Grüber Wang, wo haben Sie Deutsch gelernt?
Ich hatte in China Deutsch gelernt, bevor ich in die Schweiz kam. Aber hier in der Schweiz lerne ich natürlich jeden Tag weiter.
Ist das schwierig, von der Aussprache für eine Chinesin Deutsch zu lernen?
Ist ein bisschen schwierig, aber Deutsch ist nicht die schwierigste Fremdsprache.
Wie lange leben Sie denn schon in der Schweiz?
Ich lebe schon seit 19 Jahren in der Schweiz.
Das ist ja sehr lange, finde ich. Was arbeiten Sie hier?
Ich arbeite als Dolmetscherin, Übersetzerin und Beraterin für interkulturelle Kommunikation.
Was für eine Rolle spielt denn Literatur in Ihrem Leben, vor allem chinesische Literatur?
Lesen ist mein großes Hobby. Schon im Kindergartenalter habe ich chinesische Kinderbücher gelesen. Und die chinesische Literatur hilft mir, die eigene Kultur und Tradition besser zu verstehen und meinen Horizont zu erweitern.
Wir wollen zusammen zuerst unser Hauptbuch vorstellen, den Roman Brüder von Yu Hua. Dann sprechen wir über Literatur in China heute und das, was den Westen vor allem an Literatur von Chinesen und Chinesinnen interessiert. Zum Schluss dann zwei Kurztipps, der Roman Ferne Quellen von Alai und der Roman Die umzingelte Festung von Qian Chong Shu. Ich hoffe, das tönt nicht zu schlimm für Sie.
Sehr gut.
Für den Roman Brüder von Yu Hua als Haupttipp haben wir uns aus zwei Gründen entschieden.
Ja, erstens, wir wollen Bücher vorstellen von Autoren, die heute noch in China leben und Chinesisch schreiben für ihre Landsleute. Und zweitens, der Haupttipp soll sich um das heutige China handeln.
Zuerst zum Inhalt. Brüder von Yu Hua ist ein Roman von über 750 Seiten über die Entwicklung, die sich heute in China in rasendem Tempo vollzieht. Von der Form her ist er eine Art Schelmenroman, könnte man sagen. Ironie, manchmal auch Sarkasmus und Überzeichnungen sind ein wichtiges Stilmittel. Die Geschichte spielt von kurz vor der Kulturrevolution bis in die heutige Zeit in einem kleinen Ort, der Liuchen heißt. Liuchen hat offenbar viel gemein mit der Kleinstadt Haiyan, in der Yu Hua aufgewachsen ist und 30 Jahre gelebt hat. Die beiden Hauptfiguren Wei Grüber Wang sind Männer.
Ja, genau genommen sind sie noch kleine Kinder am Anfang der Geschichte. Es geht um die Stiefbrüder Glaskopf Li und Song Gang. Und Song Gang ist ein ideales Kind in einer chinesischen Familie. Er ist brav und er ist sehr tolerant und großzügig gegenüber Glaskopf Li. Und Glaskopf Li ist dann das genaue Gegenteil. Die beiden Stiefbrüder haben eine sehr innige Freundschaft in der Familie miteinander entwickelt. Und da in der Kulturrevolution müssen die beiden Kinder fast wie Waisenkinder alleine ihr Leben organisieren, bevor der Vater grausam stirbt und die beiden Brüder für mehrere Jahre getrennt werden.
Wie die Kulturrevolution in Liuchen ausbricht, das schildert der Roman so.
Immer mehr Männer und Frauen mit roten Binden am Arm, roten Plaketten mit dem Porträt des Vorsitzenden Mao an der Brust und dem roten Buch mit Zitaten aus Werken Maos in der Hand erfüllten die Straßen mit ihrem an Hundegebell erinnernden Geschrei, lauter revolutionäre Losungen und mit ihrem Gesang, revolutionäre Lieder, was sonst. Die Mauern wurden immer dicker von den darauf gepappten Dazöbau. Wandzeitungen mit großen handgeschriebenen Schriftzeichen, die raschelten wie welkes Laub, wenn der Wind darüber fuhr. Man sah jetzt in der Stadt Menschen mit hohen spitzen Papiertüten auf dem Kopf, Menschen mit umgehängten großen Holztafeln vor der Brust und Menschen, die auf alten Töpfen und Schüsseln trommelten und dazu Slogans skandierten, mit denen sie zum Kampf gegen sich selbst aufriefen. Glatzkopf Li und Song Gang wussten, die Leute mit den hohen Mützen, den Holztafeln und den kaputten Topfdeckeln, das waren die Klassenfeinde, von denen jetzt so viel die Rede war. Jedermann konnte sie nach Belieben ins Gesicht schlagen, ihnen in den Bauch treten, ihnen auf den Nacken rotzen, sie anpinkeln.
Sie haben es gesagt, Wei Grüberwann, in der Kulturrevolution wird Song Fanping, eben der Vater, auf bestialische Weise gefoltert und zu Tode geprügelt. Das ist wirklich furchtbar zum Lesen, wie der auf offener Straße erschlagen wird. Die Kinder sind dabei am Schluss und die Leute gehen einfach vorbei und einige lachen noch. Ich sage jetzt einige Worte zu Glatzkopf Li. Das ist der robustere der beiden Stiefbrüder. Er entwickelt schon früh eine beachtliche sexuelle Energie. Er weiß seinen Vorteil zu nutzen. Er verfolgt oft rücksichtslos und manchmal auch gefühllos seine Ziele. Man kann nicht sagen, dass er keinen guten Kern hat, aber der ist unter einer ganz dicken Schale verborgen. Er ist etwas ruppig im persönlichen Umgang, aber er ist voll Tatendrang. Zuerst macht er sich zum Chef einer geschützten Werkstatt mit Behinderten. Dann schlägt ein erster Versuch, sich im Handel zu etablieren, fehl und er verspielt das Geld, das Freunde ihm anvertraut haben. Dann beginnt Glatzkopf Li, Müll zu sammeln, zu sortieren und als Rohmaterial wieder zu verkaufen. Und dann zieht er einen Handel mit Secondhand-Markenanzügen auf. Und das ist der Start zu einem wirklich kometenhaften Aufstieg. Glatzkopf Li arbeitet sich zum Multimillionär empor, der sich jeden Luxus leisten kann und der den Ort Liuchen sozusagen auf den Kopf stellt. Auch, das muss man sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Song Gangs Weg, also der Weg seines Stiefbruders, verläuft ganz anders, Wei Grüberwang.
Ja, Song Gang hat Glatzkopf Li die Freundschaft gekündigt, weil Song Gang die schöne Frau von Liu Jin geheiratet hat, in die der Glatzkopf Li unsterblich verliebt ist. Und daraufhin hat Song Gangs Frau die Freundschaft und die Beziehung zwischen Song Gang und Glatzkopf Li verboten. Und später ist die Fabrik, wo Song Gang gearbeitet hat, Konkurs gegangen. Und Song Gang ist dann zu stolz, von Glatzkopf Li finanzielle Unterstützung anzunehmen. Stattdessen geht er lieber in eine fremde Provinz und als betrüglicher Verkäufer verkauft er dort zweifelhafte Produkte. Nach mehreren Jahren kehrt er mit ein wenig Geld in der Hand in seine Heimatstadt zurück. Aber dort entdeckt er sofort, dass seine Frau, die er über alles liebt, eigentlich schon mit Glatzkopf Li liiert ist. Song Gang war völlig am Ende und er nimmt sich dann das Leben.
Der Roman endet damit, dass Glatzkopf Li Russisch lernt, weil er als Weltraumtourist eine Weltraumreise machen will. Auf diese Reise will er eine Urne mit Song Gangs Asche mitnehmen. Dann folgen im Roman diese letzten Sätze.
Durch das bodenlange Fenster blickte Glatzkopf Li in die Weiten des sternfunkelnden Nachthimmels. Sein Gesicht spiegelte seine romantische Stimmung wider, als er erklärte, er wolle die Asche seines Bruders im Kosmos auf eine Umlaufbahn bringen, auf der man jeden Tag 16 Mal die Sonne aufgehen und untergehen sieht. So würde Song Gang für immer und ewig zwischen Mond und Sternen das All durchstreifen. Und dann, sagte er, plötzlich wieder auf Russisch, dann ist mein Bruder ein Alien.
Mich hat dieser Roman sehr beeindruckt. Zum einen die schonungslose Kritik der Kulturrevolution und der Zeit danach. Ich muss sagen, ich habe mir, bevor ich das Buch gelesen habe, nicht vorstellen können, dass das in China möglich ist, so kritisch über diese Zeit zu schreiben, so schonungslos. Der Roman hat mich beeindruckt, weil ich viel über das heutige China erfahre, über die Menschen, ihre Ambitionen, ihre Sorgen und Nöte. Diese beiden Hauptfiguren, Glatzkopf Li und Song Gang, stehen ja irgendwie wie für das moderne China und für das traditionelle China. Es hat, das sei gesagt, für mich viel Bedrückendes in diesem Roman, die Brutalität zur Zeit der Kulturrevolution, Gleichgültigkeit erfährt man, Schilderung von unerhörter Armut auf dem Land, auch die Rücksichtslosigkeit von Glatzkopf Li ist manchmal abstoßend, aber das ist alles so irgendwie gefiltert durch den Humor und die Satire, die dann eben zum Zug kommt. Aber es hat auch sehr viel Anmut und es hat sogar poetische Sequenzen in diesem Roman. Das Groteske, würde ich sagen, das ist für meinen Geschmack manchmal etwas zu breit geraten.
Ja, mich beeindruckt auch die schonungslose Darstellung der Kulturrevolution. Und ich denke auch, die Kulturrevolution hat wahrscheinlich die dunkelste Seite der menschlichen Seele erweckt. Und in der Kulturrevolution sind auch sehr, sehr viele Tragödien hervorgebracht worden. Der Roman zeigt auch im zweiten Teil, wie die Leute in Liujin dann versuchen, die neu in China angeführte Marktwirtschaft zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Die Beschreibung, was ihnen durch den Kopf geht und was sie dann unternehmen, ist köstlich und sehr typisch für China. Nur gegen den Schluss hat der Autor ein bisschen zu weit übertrieben. Aber der Roman vermittelt auch das chinesische Familienverständnis, dass der Sohn Gang als älterer Bruder in der Familie das ganze Leben lang für den jüngeren Bruder Glaskopf Li verantwortlich sein soll, ist in China selbstverständlich. Und auch den Ressourcenkampf zwischen Song Gangs Frau und dem Bruder Glaskopf Li kennt auch jeder Chinese. Und die deutsche Übersetzung von Ulrich Kautz ist fantastisch. Unter anderem hat er die chinesischen Sprichwörter sehr gut ins Deutsche übersetzt. So glaube ich, dass die Leser dadurch ein Stück chinesischer Denkweise mitbekommen.
Vielleicht ist das noch lustig zu erfahren. Ulrich Kautz ist ein älterer Herr heute. Er war mal der Dolmetscher der DDR-Botschaft in Peking und kann offenbar ausgezeichnet Chinesisch. Ich möchte diesen Roman zur Lektüre empfehlen, wie gesagt, weil er eben über das heutige China sehr viel aussagt und weil er in China geschrieben wurde von einem Autor, der ihn mal zuerst für seine Landsleute schrieb. Das finde ich ganz wichtig. Wei Grüberwang, wer ist Yu Hua? Können Sie noch einige Worte zum Autor sagen?
Der Autor Yu Hua ist 1960 in einer ersten Familie in China geboren und ist während der Kulturrevolution in der Kleinstadt Haiyan in China aufgewachsen. Er hatte 5 Jahre lang als Zahnarzt gearbeitet und dann hat er zum Berufsschriftsteller gewechselt. Der Autor Yu Hua gilt als einer der wichtigsten Avantgarde-Schriftsteller in China. Er hat einige Literaturpreise im Ausland gewonnen, wie zum Beispiel in Italien, Frankreich, Australien und in den USA. In China hat er keine bedeutenden Preise gewonnen, aber seine Romane sind in China sehr bekannt und auch sehr beliebt. Im Roman Brüder zeigt Yu Hua auch ein bisschen Selbstironie. Eine der wichtigsten Figuren, der Zahnreißer in der Kleinstadt, trägt auch seinen Familiennamen Yu.
So viel zum Roman Brüder von Yu Hua, der im Fischer Verlag erschienen ist. Im Buchzeichen spreche ich mit meinem Gast Wei Grüberwang. Sie ist Chinesin, lebt in Zürich und arbeitet als interkulturelle Beraterin und Projektberaterin, ist also auch oft in China. Wei Grüberwang, wer liest denn in China vor allem Bücher?
Fast alle Altersgruppen, von Schulkindern bis Senioren, aber Leute mit höherem Bildungsstand lesen eher Bücher, weniger gebildete Leute bevorzugen Zeitungen und Zeitschriften, wenn man überhaupt liest. Und in einem chinesischen Buchladen sehe ich vor allem jüngere Leute und Leute im mittleren Alter, die Muße haben zu lesen. Denn Bücher sind zwar nicht teuer, aber viele Leute wollen sich heute anders unterhalten, anstatt sich Zeit zu nehmen und ein Buch in die Hand zu nehmen. Auch das Internet verändert das Leseverhalten. Viele klassische und moderne Bücher sind heute im Internet auf Chinesisch gratis zu haben und einige Autoren veröffentlichen ihre Schriftstücke auch direkt auf der Website. Also lesen sehr viele Leute in China heute nicht mehr mit einem Buch in der Hand, sondern sie sitzen direkt vor dem Bildschirm.
Was lesen denn Chinesen und Chinesinnen am liebsten?
Die Interessen der Leute sind sehr breit gefächert. Es gibt zum Beispiel die vier berühmten klassischen Romane, die vom 13., 14. Jahrhundert bis 18. Jahrhundert geschrieben wurden. Und heute kennt praktisch jeder Chinese zumindest die Titel dieser vier Romane. Und viele Chinesen haben schon in ihrem jungen Alter einen oder anderen dieser klassischen Romane gelesen, und zwar so oft gelesen, dass sie die Geschichte zum Teil schon auswendig kennen. Mit der riesigen Bevölkerungszahl in China ist die Konkurrenz im Beruf natürlich sehr, sehr stark. Deshalb suchen die Leute im Berufsleben auch pragmatische Ratschläge im Buchladen. Wir finden in chinesischen Buchladen sehr viele Motivationsbücher, Karriereanleitung und populäre Managementmethoden. Als Gegengewicht kaufen viele Leute auch Lifestyle-Bücher, wie zum Beispiel über Gesundheit oder Kindererziehung. Unter den Intellektuellen in China ist es dann schick, bekannte westliche Bücher, natürlich übersetzt ins Chinesische, zu lesen. Und Bücher, die die chinesische Geschichte verarbeiten, werden auch sehr gerne gekauft, denn sie zeigen neue Aspekte und Zusammenhänge. In der Schule wird sonst die Geschichte nur aus dem offiziellen Gesichtspunkt dargestellt und beurteilt. Daher suchen die Chinesen auch im Buchladen gerne nach anderen Blickwinkeln. Und heute werden sehr viele populistische Romane verkauft. Sie sind sehr leicht zu lesen, aber ihre literarische Qualität lässt zu wünschen übrig. Und die Fernseh- und Filmindustrie ist auch sehr wichtig für das Leseverhalten der Leute. Bei jedem Kinohit oder bei jeder sensationellen Fernsehserie kaufen die Leute gleich eifrig die Bücher dazu oder Bücher zu ähnlichen Themen.
Das ist ja nicht groß anders als bei uns auch, scheint mir, zumindest in einigen Zügen die Entwicklung. Mir scheint, man findet mehr deutsche Übersetzungen von chinesischen Autoren und Autorinnen, die heute im Ausland leben und oft gar nicht mehr Chinesisch schreiben. Bücher von Schreibenden, die im Land leben und zuerst für ihre Landsleute schreiben, sind seltener. Weshalb, denken Sie, ist das so?
Erstens, es ist einfach, ein in Englisch geschriebenes Buch ins Deutsche zu übersetzen, anstatt etwas vom Chinesischen ins Deutsche zu übersetzen. Und wenn ein englisches Buch schon mal ein Verkaufserfolg ist, dann ist die deutsche Übersetzung dazu sehr wahrscheinlich auch ein Erfolg auf dem Buchmarkt. Und chinesische Autoren, die im Westen leben, wissen generell besser, was die Leute hier lesen wollen. So schreiben diese Autoren auch gezielter. Daher sind ihre Bücher auch für Europäer leichter verständlich. Aber das ist zugleich auch ein Schwachpunkt. Denn diese Autoren schreiben eher das, was die Leute hier lesen möchten. In ihren Büchern entspricht China sehr oft der Klischee-Vorstellung. Themen über China, die gerade in westlichen Zeitungen heiß diskutiert werden, werden sehr oft in diesen Büchern wieder breit getreten. Aber eben, ein getretener Quark ist breit, aber nicht stark. Diese Autoren finden in China kaum Beachtung. Ich bin sicher, diese Autoren genießen im Moment im Westen noch den Exotenbonus. Aber die Frage ist, wie lange diese Euphorie noch hält, bis die Spreu vom Weizen getrennt wird.
Wie wichtig ist es für China, Gastland an der Buchmesse in Frankfurt zu sein? Was denken Sie?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, denn es ist eine große Chance für China, der Welt chinesische Literatur vorzustellen. Es ist für ein chinesisches Verlagshaus sonst sehr schwierig, Geschäfte mit europäischen Verlagshaus zu verknüpfen. Und auf dieser Buchmesse können Sie dann sehr viele solche Möglichkeiten bekommen. Aber es ist ein langer und schwieriger Prozess, die chinesische Literatur bekannt zu machen. Denn die Literatur lässt sich nicht so einfach vermitteln wie Musik oder Malerei.
Sie lesen viel chinesische Literatur, Weiger über Wang. Was lesen Sie am liebsten?
Ich lese abwechselnd chinesische Romane und Sachbücher. Dabei interessiere ich mich vor allem für Bücher mit sehr starkem Bezug auf klassische chinesische Literatur, Kultur und Geschichte. Mir gefallen Bücher, die humorvoll geschrieben sind und die intelligente Humor und Satire zeigen, aber nicht zu weit übertreiben. Und Sachbücher, die sich scharfsinnig mit chinesischer Kultur, Denkweise und Wertvorstellung auseinandersetzen, finde ich sehr spannend. Gerade weil ich seit 19 Jahren in der Schweiz lebe, aber sehr viel in China unterwegs bin, lese ich gerne solche Bücher, um die chinesische Kultur aus einem anderen Blickwinkel auch kritisch zu beurteilen.
In welche Richtung, denken Sie, entwickelt sich die moderne chinesische Literatur?
Persönlich denke ich, die moderne Literatur in China wird in Zukunft eine noch größere Vielfalt zeigen. Die Themen und Stile werden viel breiter. Und die Bücher werden auch freier und sie streben mehr nach Individualismus. Aber gleichzeitig würden sie wahrscheinlich auch tendieren, sich stark kommerziell zu orientieren. Junge Autoren, die erst nach 1980, also nach der Einführung der Reform- und Öffnungspolitik geboren sind, sind praktisch im Wohlstand aufgewachsen und sie lehnen sich sehr stark an westlichem Lebensstil. Ihre Bücher beschreiben das heutige, moderne China. Diese jungen Autoren werden sich einen Reifeprozess unterziehen müssen, denn schließlich sind diese jungen Autoren auch die Zukunft der chinesischen Literatur.
Wir kommen zum Schlusspunkt und das sind zwei Kurztipps. Wei Grüber Wang, Sie haben sich für den Roman «Die umzingelte Festung» von Tian Zhongshu entschieden. Warum?
«Die umzingelte Festung» ist mein Lieblingsroman. Das Buch ist zwar in den 40er Jahren geschrieben worden, aber es widerspiegelt die chinesische Seele so gut, dass viele Elemente heute noch gültig sind. Der Autor heißt Tian Zhongshu. Er gilt als einer der wichtigsten Gelehrten in China im letzten Jahrhundert. Er hatte nicht nur ausgezeichnete Kenntnisse über die chinesische Literatur, sondern er hat auch in Oxford in europäische Literatur studiert. Der Roman erzählt eine Geschichte Ende der 30er Jahre in China. Die Hauptfigur in diesem Roman ist ein junger Chinese, der nach einem Auslandsstudium von Europa nach China zurückfährt. Im selben Jahr überfällt Japan China und der Krieg ändert den Alltag. Der junge Mann versucht, auf dem Heiratsmarkt und im Berufsleben Fuß zu fassen. Aber er ist zum Schluss den Herausforderungen überhaupt nicht gewachsen. Im Buch geht es um Liebe und Enttäuschung, um Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz und es ist auch eine Gesellschaftssatire. Das Buch zeigt auch, wie die junge Generation damals versucht, durch den Blickwinkel der westlichen Kultur die eigene Tradition und Wertvorstellung scharfsinnig zu kritisieren. Der rote Faden lautet, die Ehe, die Arbeit oder fast jeder Aspekt im Leben ist wie eine umzingelte Festung. Wenn man draußen ist, will man hinein und wenn man drinnen ist, will man hinaus. Und gerade die Klischeevorstellung über China, zum Beispiel, dass jeder sich für die Gemeinschaft opfert oder dass die Familienmitglieder sich gegenseitig unterstützen und lieben und so weiter, wird in diesem Roman köstlich bloßgestellt. Ich habe selber diesen Roman in Chinesisch schon sehr oft gelesen, aber jedes Mal entdecke ich noch neue und sehr interessante Punkte. Der Roman ist in den 40er Jahren als Fortsetzungsroman erschienen. Danach wurde er lange nicht aufgelegt. Und erst 1980 wurde eine neue Auflage möglich. Und er ist seither ein Dauerbrenner in China. Und dieses Buch ist auch in einige europäische Sprachen übersetzt worden.
Ich stelle den Roman «Ferne Quellen» von Alai kurz vor. Alai ist ein mongolischstämmiger Chinese aus Nord-Sichuan, also ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit. Der stark autobiografisch gefärbte Roman schildert die Entzauberung eines Traums im modernen China. Der Ich-Erzähler wächst in einem Dorf im nördlichen Grasland auf, in der beklemmenden Zeit der Kulturrevolution. Im Dorf herrscht ein harsches Regime der Selbstbezichtigung und der Ausgrenzung. Aus Zwang und Enge kann er nur auf den Pferdeweiden entkommen beim alten Pferdehirten, der wegen einer Krankheit aus der Dorfgemeinschaft verstoßen ist und allein in einer Hütte lebt. Dieser Hirte erzählt von heißen Quellen jenseits der Berge, zu denen die Menschen einst gereist sind, um zu baden, sich zu treffen und Feste zu feiern. Die neue Zeit hat alle diese Freizügigkeiten erstickt. Als erwachsener Mann kommt der Erzähler zu den Quellen. Sie sind nichts anderes mehr als eine Bauruine.
Da, wo einmal die Quellen gewesen waren, standen ein paar verstreute Bauklötze. Diese Häuser konnten höchstens 5, 6 Jahre alt sein, und doch blätterte der Mörtel schon großflächig von den Mauern, auf den Treppen wucherte das Unkraut und die rissigen Holztüren hingen schief in den Angeln, so dass man meinen konnte, diese Gebäude wären schon seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben.
Verantwortlich für diese Zerstörung der Natur und des Traums des Erzählers ist Champa. Champa ist mit dem Erzähler im selben Dorf aufgewachsen, entwickelte sich schon früh zum rücksichtslosen Karrieristen und wurde in der Provinz der heißen Quellen Provinzverwalter. Im Grundtenor entspricht Ferne Quellen dem Roman Brüder. Auch hier trifft der rücksichtslose Karrierist auf den besinnlich Nachdenklichen, der die Schattenseiten der rasanten Entwicklung sieht. Obwohl die Umwandlung des Autobiografischen in Literatur nicht ganz gelungen ist, lohnt es sich dennoch, das Buch zu lesen. Damit sind wir am Ende. Wei Grüber-Wang, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre sachkundigen Erläuterungen.
Ich danke Ihnen auch.
Die Wei Grüber-Wang und der Christian Schmidt haben über chinesische Literatur berichtet. China ist Gastland an der Frankfurter Büchmesse, die am nächsten Mittwoch anfängt. Und dann nochmal die Angaben zu den vorgestellten Büchern. Yuhua, Brüder, erschienen im Fischer Verlag. Dann Qian Zhongshu, Die umzingelte Festung, Schirmer Graf Verlag. Und allein Ferne Quellen im Unionsverlag erschienen. Unter deras1.ch findet ihr eine ausführliche Bücherliste mit ganz vielen chinesischen Neuerscheinungen in deutscher Sprache. Und nächsten Freitag übrigens, da meldet sich dann Lucia Stettler von der Frankfurter Büchmesse zum neuen Roman «Das verlorene Symbol» von Dan Brown.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.